direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und mache diesen Podcast wie immer nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir machen heute irgendwas mit Medien. Genauer gesagt starten wir ein neues Kapitel. Was genauso heißt, irgendwas mit Medien. Wir werden uns in den folgenden vier Versen jeweils ein Medium herauspicken und es einfach mal beleuchten bezüglich seines Statuses in der Gesellschaft, wie wir damit umgehen und natürlich auch wie immer die versteckten psychologischen Mechanismen ans Tageslicht zerren, in das Licht der Erkenntnis zerren. Und wir fangen an mit einem ganz großen Thema, mit dem ja viele Menschen vertraut sind und was auch im letzten Jahr sicherlich viel Zuwendung gewonnen hat, weil es einfach so wunderbar zeitfressend ist. Wir sprechen über Fernsehserien. Fernsehserien sind ja fast so alt wie das Fernsehen. Und wir sprechen einfach trotzdem darüber, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass hier drei Generationen an Psychologen sitzen, die jeweils unterschiedlich Fernsehserien konsumiert haben. Und ich frage einfach mal, Marius, Klaus, was ist denn eure Lieblingsfernsehserie?
Auf sowas antwortet man natürlich nach Möglichkeit nicht. Warum? Weil man natürlich viel zu viel über den anderen kennenlernt, und das ist aber auch gut so, und deswegen sage ich das jetzt natürlich auch, weil man soll einen ja auch kennenlernen und deswegen unterhält man sich ja auch genau zum Beispiel über sowas, was man gerne mag. Präferenzen sagen viel über einen Menschen aus. Bei mir ist es tatsächlich eine Serie, die wohl nicht mehr ganz so populär ist, und das ist Cottern ermittelt. Das beginnt Ende der 70er Jahre und geht bis Anfang der 80er Jahre, Mitte, Anfang der 80er Jahre. Und hat insgesamt, ist eine könnte es sagen, eine Krimiserie, eine Polizeiserie eigentlich aus Österreich.
Ja, bei mir ist es Buffy, The Vampire Slayer.
Also das ist zu verorten in den 90ern, ungefähr 90er, Anfang der 2000er. Ich glaube auch der Name ist ziemlich Programm tatsächlich. Ja, bei mir ist es, ich schwanke mal ein bisschen. Ich habe wie immer zwei Optionen, eine prätentiöse und eine mehr Entertainment-mäßige. Entertainment-mäßig ist es Avatar, der Herr der Elemente. Eine fantastische Zeichentrickserie, die aber sehr viel Tiefgang hat und auch für das erwachsene Publikum durchaus ansprechend ist und prätentiös. Muss es eigentlich The Wire sein? Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Also Drogenhandel in Baltimore in den 2000er Jahren wird da sehr, sehr realitätsnah behandelt. Und natürlich der All-Time-Favorite, aber da kann man sich schlecht auf eine Serie festlegen. Es ist einfach Star Trek. Und da haben Marius und ich auch schon mal ein Seminar drüber gehalten. Und deshalb steckt da eben sehr viel Psychologie drin und darüber wollen wir ja auch heute sprechen. Warum hat die Serie so eine Renaissance tatsächlich? Also ich weiß, dass es in den 80ern oder auch in den 60ern, in den 70ern wirklich diese Straßenfeger-Serien gab. Das Halstuch ist, glaube ich, da zu nennen, wo es wirklich darum ging, wer war jetzt der Mörder und wo es auch tatsächlich dann gespoilert wurde. Einer der größten Spoiler der Seriengeschichte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es hat dann so zwischendrin ein bisschen an Sog verloren. ist jetzt allerdings in den letzten Jahren wieder da. Ganz, ganz krass. Serien sind das neue Smalltalk-Thema. Es gibt eine unfassbare Anzahl. Die Produktionskosten schießen in die Höhe. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum?
Also in den 60ern und 80ern gab es wirklich so einen riesigen Hype. Bei 80ern war es tatsächlich so, dass die amerikanischen Serien vor allem extrem populär waren, sowas wie Dallas und Denver Clan, so hieß das ja damals. Und das ging dann immer weiter so und wurde dann aber auch immer unerfolgreicher, hat sich dann auch irgendwann tatsächlich selbst überlebt. Natürlich gab es in Deutschland in den 80er Jahren einfach noch Lindenstraße, was eben bis vor kurzem ja gelaufen ist. Ich weiß nicht, vor ein paar Monaten war das doch irgendwie die letzte Folge erst. Mhm. Ich persönlich habe da ja tatsächlich noch nie irgendeine Folge komplett angeschaut, aber es ist super spannend, trotzdem sich auch dem Thema zu widmen. Aber meines Erachtens ist es tatsächlich nochmal zurückgekommen durch eine ganz einfache, eine Möglichkeit der wirtschaftlichen Verwertung. Nämlich es gibt halt heute einfach Streamingdienste und es gibt unfassbares Geld, was zur Verfügung stellt. Und was mir auffällt, ist ganz, ganz viel, was man eigentlich früher als einen Film abgedreht hätte, macht man heute als Kurzserien. Und Kurzserien bedeutet eigentlich wie ein verdammt langer Film. Und das finde ich wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt, weil man eben, also ich schätze einerseits kurze Filme, finde ich ganz toll, wo man einfach auf den Punkt kommt. Das ist so ein bisschen wie eine Kurzgeschichte, was einfach eine tolle Kunstform ist. Und andererseits liebe ich es aber auch, tatsächlich lange zu erzählen, wirklich Längen einzubauen, die man braucht. Für manche Sachen braucht man die. Und das ging eben eine Zeit lang nicht, weil fürs Kino geht das nicht. Also du kannst praktisch nicht einen 6-Stunden-, 7-Stunden-Film, das ist nicht möglich. Das gibt sehr, sehr wenige auf jeden Fall. Man hat daraus meist dann so Kurzserien gemacht, aber das war eben auch relativ teuer. Aber jetzt ist Geld, spielt keine Rolle mehr bei tatsächlich sowas wie Amazon Prime, bei Netflix oder eben auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern, die jetzt mittlerweile sich zusammentun über Ländergrenzen hinweg, was ja auch eine ganz, ganz tolle Entwicklung ist. Und dann schafft man eben tatsächlich diese doch meist sehr, sehr hochwertigen, nicht nur teuren, sondern eben wirklich hochwertigen Filme
oder Serien. Ich muss mich jetzt auch nur kurz korrigieren. Ich würde vielleicht bei näherem Betrachten, länger drüber nachdenken, Buffy nur auf Platz 2 setzen und Twin Peaks auf den ersten Platz. Ist nochmal eine andere, ist aber vielleicht gar nicht so vergleichbar. Es sind einfach ganz unterschiedliche Ansprüche. Und zu dem, was du jetzt gesagt hast, Klaus, diese ganzen Streaming-Dienste sind auch vielleicht der Grund, dass es überhaupt erst möglich ist vom Sehverhalten. Also im linearen Fernsehen hast du vielleicht einmal die Woche einen Slot. Und es hat halt nicht jeder Mensch an diesem Slot immer Zeit. Und wenn ich jetzt bei einer sehr handlungsgetriebenen Serie diesen einen Termin mal verpasse, komme ich einfach nicht mehr mit. Das heißt, erst Streamingdienste mit der jederzeitigen Möglichkeit des Abrufs auch verpasster Folgen ermöglichen überhaupt erst so eine handlungsgetriebene Serie kontinuierlich zu schauen, weil ansonsten würden die meisten Leute irgendwann aussteigen, wenn sie mal eine Folge verpasst haben und nicht mehr in die Serie reinfinden. Insofern, es ginge gar nicht anders. Also im linearen Fernsehen hättest du einen viel zu großen Dropout mit Leuten, die halt irgendwann mal nicht einschalten konnten.
Ja, das sehe ich auch so tatsächlich. Das ist eben auch eine spannende Sache. So die Verfügbarkeit verändert wahrscheinlich aber auch wiederum die Sehgewohnheit. Es gibt tatsächlich so Rückkopplung. Und dann ist es eben so, und das ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich wie in den 80ern. Also mit den 60er Jahren kann ich es natürlich nicht authentisch sagen. Da gab es eben vor allem diese Krimiserien, nicht nur die Edgar Wallace-Serie, sondern eben tatsächlich Der Kommissar, woraus dann aus den 70er Jahren auch Derek wurde, Der Alte und so weiter, die dann eben auch ganz, ganz wichtig waren. Und insofern stimmt es wahrscheinlich nicht so, dass es in den 70er Jahren so eine riesige Lücke gab. Aber da hat sozusagen ein Format tatsächlich viele Unterformate sozusagen kreiert. Und das sieht man eben übrigens auch bei Kottan ermittelt. Kottan ermittelt ist nicht wegzudenken mit der Idee, dass zum Beispiel der Tatort in Deutschland mit Schimanski plötzlich auch so einen Anti-Helden kreiert hat. Also das hat sich gegenseitig tatsächlich hochgeschaukelt. Und das siehst du jetzt auch mittlerweile. Es gibt einfach ein paar Themen, die jetzt sehr, sehr häufig aufgegriffen werden, einfach deswegen, weil sie gut gelaufen sind. Das ist eben, entspricht so einem Zeitgeist.
Also wir haben hier eine technologische Rückkopplung. So, die technischen Möglichkeiten bedingen, dass man es abrufen kann und ermöglichen dadurch eben diese handlungsgetriebenen Serien. Aber das erklärt für mich noch nicht hundertprozentig, warum jetzt die Serie als Medium so eine Faszination ausübt. Ich meine, man kann auch sagen, naja gut, dann kann man ja auch einfach mehr Filme drehen und dann guckt man die sich halt zerteilt an. Genauso wie mit der Länge. Naja, nur weil ich jetzt etwas einfach länger erzählen kann, heißt es ja nicht, dass es Leute trotzdem ansprechend finden. Also da fehlt mir noch ein bisschen.
Naja, also ich meine, wenn eine Serie gut gemacht ist, und das sind sie fast alle mittlerweile, die man tatsächlich sehen kann und die gut laufen, dann merkst du eben eines, dass sie natürlich einen sehr schönen klassischen Aufbau haben, dass eben kurz bevor eben das Ende kommt, nach 50 Minuten, nach 60 Minuten, je nachdem, dass du halt einfach reingezogen wirst. Also du willst das jetzt einfach weitermachen. Und ganz, ganz viele Leute berichten ja auch, dass sie nicht die Serie jetzt irgendwie so geschaut haben, wie man das früher gemacht hat, wie Marius das beschrieben hat. Jede Woche eben zum Beispiel einmal konsumieren, 50 Minuten, sondern eine ganze Nacht komplett durchgeschaut. Also ich konnte dann einfach nicht Schluss machen und so weiter, waren 8 Folgen. Ich wusste ganz genau, dass es vollkommener Wahnsinn ist, weil ich nächsten Tag doch raus musste und so weiter. Und jetzt sind wir bei Covid-19. Bei der Pandemie, da ist sowas dann noch viel, viel einfacher möglich. Also nicht nur, dass man das ab und zu mal völlig gegen eigentlich die Vernunft macht, weil man es sich eben reinziehen lässt, sondern jetzt kann man sich das auch unter Umständen einfacher leisten, weil man beispielsweise später aufsteht, weil das zeigt sich zum Beispiel zurzeit im, ich finde es ja spannend, wie kriegt man sowas raus, dass die Leute jetzt viel später aufstehen, einfach deswegen, weil die Wasserwerke plötzlich einen Peak beim Wasserverbrauch eben um 8.30 Uhr bis 9 Uhr konstatieren und nicht mehr um 6.30 Uhr bis 7 Uhr. Also wirklich sehr, sehr spannend und ganz bestimmt proliferiert sowas auch die Sehgewohnheiten. Also du siehst, so eine Pandemie hat auch wahrscheinlich sowas auch nochmal beschleunigt, mal davon abgesehen, dass einfach die Leute natürlich daheim jetzt sehr, sehr viel sind und was machst du, wenn du nicht in eine Kneipe gehst, du schaltest halt irgendwas an, Medien und da sind eben tatsächlich sowohl das Fernsehen ist immer noch sinnvoll, als auch offensichtlich das Internet, wo eben jetzt die Serien vor allem abgerufen werden.
Ich finde immer das beste Beispiel dafür, wie Serien sich verändert haben von den Sehgewohnheiten, aber auch von der Erzählweise, ist wirklich Dallas. So, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie eine Folge Dallas gesehen. Ich kenne nur das fantastische Intro. Und ich liebe auch inzwischen übrigens diese großartigen 80er und 90er Jahre Serienintros mit der Musik und den Leuten, die sich in die Kamera drehen. Und es ist, also, das ist ja auch total spannend, wie sich Serienintros verändert haben und wie sie total, ich würde sagen, tatsächlich seit Game of Thrones wirklich total ikonisch und aufgepeppt, teilweise mehr Aufwand drin steckt als in der Folge.
Aber auch so austauschbar. Also kennst du eine, kennst du alle. Westworld, ja. Star Trek PK, Game of Thrones. Das ist alles eine Soße inzwischen. Ne? So wie damals halt auch alles eine Soße war, was amerikanische Serien der 80er Jahre anging. Jetzt haben wir es halt technisch mit sehr viel Finesse, aber es ist trotzdem gar nicht mehr unterscheidbar, geht zumindest mir so.
Genau, und zurück zu Dallas. Achtung, Spoiler. Es gibt in Dallas eine gesamte Staffel, die nicht passiert ist. Und zwar ist es folgendes: Einer der Hauptdarsteller, Patrick Duffy, der Darsteller von Bobby, wollte einfach aussteigen aus der Serie und er wurde rausgeschrieben. Das bedeutet, er ist gestorben, wie man das halt so macht in diesen Drama-Sendungen. Und man hat sogar, glaube ich, auch die Leiche gesehen. Und jetzt ist aber das Problem, dass der ein Quotenmagnet war. Und die Quoten gesunken sind, seit er weg ist. Also mussten sie ihn zurückholen. Und sie haben ein gutes Angebot gemacht und er wollte zurück. Aber er ist ja gestorben. Was macht man jetzt also? Naja, man erklärt die gesamte letzte Staffel, ich glaube, es sind 30 Folgen, zum Traum. Die sind nie passiert. Das kann man sich bei YouTube wunderbar angucken. Muss man einfach Dallas Shower Szene eingeben, weil dann halt seine Frau aufwacht und die sieht ihn unter der Dusche. Und damit wird eben klar, das ist alles nie passiert. Und das kann man heute einfach nicht mehr machen. Du kannst heutzutage nicht sagen, okay, eine ganze Staffel ist nicht passiert. Man kann durchaus sagen, okay, hier, das sind Traumsequenzen. Man kann sagen, okay, vielleicht war sogar die ganze Serie ein Traum. Die ganze Handlung war ein Traum. Aber man kann nicht mehr sagen, okay, diese 30 Folgen sind nie passiert, weil du die Handlungsstränge ja auch überhaupt nicht mehr wirklich zusammenbekommst, so verflochten, wie sie heutzutage sind.
Das gab es ja öfters. Also in Eine schrecklich nette Familie war auch eine ganze Staffel ein Traum.
Echt? Ja, das aber es sind ja auch die 80er. Und ist dann
das Sitcom, war das nicht, das war doch 90er, oder? Meredith's Children.
90er vermutlich. Ja, also ja. Ist auf jeden Fall ein bisschen später, aber auch nicht so wirklich eine ganz aktuelle Serie. Aber ich würde Niklas dir grundsätzlich widersprechen in der Weise, dass ich sagen würde, sowas wäre heute nicht mehr denkbar. Wenn du das richtig framest, ist all das möglich. Also, aber klar, also
Geht also nur zu schrecklich nette Familie nochmal. Das hat manchmal auch einen ganz tragischen Hintergrund. Also die Hauptdarstellerin Katie Sagal, die war schwanger im echten Leben. Also war sie halt auch in der Serie schwanger. Dann hat sie ihr Kind verloren. Das heißt, man musste auf einmal irgendwie rechtfertigen, warum sie nicht mehr schwanger war, dann auch eine Zeit lang nicht mitspielen konnte. Und darum hat man diese Staffel, in der sie eben sichtbar schwanger war, rückwirkend zu einem Traum erklärt, um einfach da diesen Bruch nicht drin zu haben. Und ich wusste nicht, das könnte heute auch mal wieder notwendig sein oder funktionieren. Manchmal geht's halt nicht anders. Schauspieler steigt aus, Hauptdarstellerin spielt nicht mehr mit. Was machst du dann? Ne? Du kannst die Serie nicht einfach canceln.
Ja, also ich glaube auch, dass das ist immer noch denkbar, aber wo du natürlich wahrscheinlich vollkommen recht hast, Niklas, ist, dass man heute wesentlich mehr Wert drauf legt, weil die Sehgewohnheiten sich völlig verändert haben, dass zum Beispiel sowas wie Continuity stimmt, ja, dass irgendwie der Handlungsstrang nicht völlig unlogisch ist, weil es eben immer mehr Leute gibt, die natürlich einfach das Hobby fast schon zum Beruf gemacht haben. Und das kann tatsächlich ein Beruf sein mittlerweile, dass du eben Blog hast, wie quatschig irgendwelche Serien sind, welche Unlogiken da enthalten sind und machen dann YouTube-Videos selber darüber wiederum und werden dann 100.000-fach geklickt und leben davon. Das ist durchaus möglich, aber die Leute sind extrem sensibel auf sowas. Also wo früher sowas wie Raumpatrouille Orion hieß es, glaube ich, in den 60er Jahren, mit den Bügeleisen und so weiter, die man eben als, was weiß ich, als Handfunkgerät oder irgendwas genommen hat. Ich weiß es gar nicht. Ich habe die Serie nie wirklich angeschaut. Ich fand die damals, ehrlich gesagt, schon schlecht gemacht. Als ich in den 70er Jahren die Möglichkeit hatte, das anzuschauen. Aber es ist so, es spielte trotzdem weniger eine Rolle früher, weil man einfach gesagt hat, komm, das ist doch egal, ja. Das ist, es ist halt eine Serie und es ist halt eine deutsche Abendserie, die halt jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig gemacht ist. Kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendwie einer amerikanischen Serie, aber es sind eben geliebte deutsche Schauspieler und dann schaut man sich das trotzdem an und hatte trotzdem die Immersion da drinnen zu sein, ein Teil davon zu sein. Und das ist heute tatsächlich, glaube ich, viel, viel schwieriger möglich, weil Leute extrem geschult sind auf technische Aspekte, was auch die Sache natürlich schwierig macht, weil die Leute dann schnell immer auf diese technischen Aspekte referieren und eigentlich irgendwo die Geschichte, vielleicht kann es ja eine gute Geschichte sein, kann vielleicht eine gute Dramaturgie sein und die wird dann aber völlig ausgeblendet.
Ich würde sagen, dass vielleicht die heutigen Serien durch ihre Länge, durch ihre Möglichkeiten oder allgemein auch vielleicht das Medium Serie sehr darunter leidet, wenn etwas nicht gezeigt wird. Also es ist ja eigentlich oft ein Credo für Drehbuchschreibende, für Schreibende, für Filmemachende, Show, don't tell. Also man zeigt etwas und die Zuschauerinnen kommen dann selbst da drauf. Und jetzt, wie Marius sagt, wenn das Problem jetzt allerdings ist, dass das echte Leben sozusagen dazwischen reingrätscht, dann wird es immer ein bisschen unbefriedigend für mich persönlich. Ich habe jetzt schrecklich nette Familie nicht gesehen, aber zum Beispiel in West Wing ist es so, da ist einer der Hauptdarsteller auch überraschend gestorben und sie mussten ihn halt rausschreiben durch den Tod, weil du konntest ihn nicht anders rausschreiben tatsächlich. Beziehungsweise ein anderer Hauptdarsteller ist dann gefeuert worden aufgrund von Drogeneskapaden und den musstest du dann auch rausschreiben und es passt dann einfach tatsächlich nicht mehr. Dann muss man eine umständliche Erklärung finden, wieso die Person jetzt nicht dabei ist. Genau wie bei Two and a Half Men mit der Neuauflage, nachdem Charlie Sheen gefeuert wurde, hat man dann auch irgendwie gesagt, ja, er ist gestorben und es kommt so aus heiterem Himmel, dass man eigentlich denkt, so, na, okay, gut, natürlich kann das passieren. Das steht vollkommen außer Frage. Serientode kommen vor, aber es muss halt hingeleitet werden, weil das ist ja die Stärke der Serie. Nicht, dass einfach gesagt wird, innerhalb von einer Woche, ja, ach übrigens, der ist gestorben und jetzt haben wir die andere Besetzung. Und deshalb wirken für mich dann halt diese plötzlichen Cuts immer sehr, ja, aus der Richtung gefallen, aus der Art gefallen.
Kevin Spacey in House of Cards, ne? Die Serie, ja, genau, war ja um ihn herum gebaut und dann ist er auf einmal weg. Also das.
Bei sowas ist es auch tragisch ist natürlich auch fast todbringend für so eine Serie. Aber es gibt natürlich auch sowas wie Lindenstraße. Und bei Lindenstraße würde das wahrscheinlich schon einigermaßen funktionieren. Vielleicht jetzt nicht, wenn du die zentralen Charaktere rausnimmst, aber gibt es ja viele Charaktere. Und das Interessante ist ja dabei, es geht wirklich so von Woche zu Woche. Das heißt, die Leute leben über Jahre mit diesen Charakteren und da passieren eben solche Sachen, dass eben plötzlich etwas Unvorhergesehenes tatsächlich passiert und das kannst du, manchmal ist das eben dramaturgisch eben nicht eingefasst. Da kann man das wahrscheinlich verzeihen. Bei einer jetzt so künstlerisch und extrem hochwertig aufgeführten Serie, die wir jetzt eben mittlerweile gewohnt sind, auf Netflix und auf Amazon Prime oder eben anderen Kanälen, ist das wirklich wahrscheinlich unerträglich.
Jetzt gibt es ganz, ganz viele Serien, weitaus mehr, als man gucken kann. Man sollte meinen, dass es für jeden Geschmack etwas gibt und natürlich auch, wenn man jetzt eine Normalverteilung zugrunde liegt, heißt es, dass einfach 84% durchschnittlich oder unterdurchschnittlich sind. Aber trotzdem wird immer über die gleichen 5, 6 Serien gesprochen. So, ich meine jetzt die Serie, die Klaus genannt hat, Kottern ermittelt.
Ja, genau.
Noch nie davon gehört. Und ich habe auch ein paar Tipps, wo ich auch definitiv weiß, das hat nie jemand gesehen. Also zum Beispiel einer meiner Geheimtipps, ich habe leider nicht viele Folgen gesehen, aber 3 Damen vom Grill, großartige Serie, gefällt allerdings nur Leuten, die irgendwie einen Bezug zu Berlin haben. So, aber wenn man jetzt wirklich in dieses für mich leidige Smalltalk-Thema der Serien einsteigt, dann geht es um sowas wie Game of Thrones, Walking Dead, Haus des Geldes, House of Cards, teilweise werden die dann auch diese absoluten Mainstream-Picks als totale Geheimtipps verkauft oder es wird darüber gesprochen, als sei das ein Geheimtipp, wo ich mir denke, so, es ist Mainstream, es ist jetzt nicht, du offenbarst mir jetzt nicht das Versteck des Bernsteinzimmers. Also warum kommen wir anscheinend mit dieser großen Vielfalt gar nicht klar und gucken dann trotzdem, überspitzt gesagt, das ist zumindest das Meme, anstatt was Neues zum 500. Mal Friends oder The Office.
Das hat mit Serien speziell nichts zu tun. Das ist ein Phänomen, was wir bei allen tatsächlich Dingen, die uns lieb sind, tatsächlich kennen. Und das bedeutet eigentlich auch was relativ Normales und Gesundes. Das andere würde ja bedeuten, dass es eigentlich beliebig ist, dass du selber, also das, was ich am Intro gesagt habe, eigentlich darf man so eine Frage nicht beantworten, weil du lernst unglaublich viel über denjenigen, der das aussagt. tatsächlich kennen, was ich ja durchaus okay finde jetzt in dem Rahmen. Aber es ist so, es sagt eben was aus, was deine Persönlichkeit auch ausmacht. Also es sind deine persönlichen Präferenzen. Das ist so eben so bei Kunststilen, wenn du gefragt wirst, oder Musik, gibt es eben einfach so ein paar Favorites. Und natürlich wird sich das auch perpetuieren. Das ist ein ganz gesunder Prozess. Und wenn du das dauernd wechselst, ist es eigentlich eher eine Sache, die zwar dich als einen sehr innovativen Menschen wahrscheinlich auszeichnet, aber unter Umständen auch in die Problematik bringt, dass man dich eigentlich gar nicht mehr einordnen kann und vielleicht kannst du dich selber auch gar nicht mehr richtig einordnen, wo du so ein bisschen bist. Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, den man da festhalten sollte.
Super spannend, dass du das gerade sagst, weil ich hatte sofort die Assoziation zu unserem Kapitel über Genuss, wo ich ja immer versucht habe, die These aufzubauen, dass Genuss etwas zu tun hat mit Verbundenheit, mit, dass man es mit anderen Menschen genießen kann. Und jetzt muss man sich mal fragen, und das ist vielleicht auch die Hausaufgabe an die Zuhörerin, warum guckt man bestimmte Serien? Macht man es nur für sich? Reine intrinsische Motivation? Oder macht man es auch, um mitreden zu können, weil man darum weiß, dass das eben aktuell das heiße Smalltalk-Thema ist, weil das das ist, worüber gerade alle Leute reden. Das ist kein neues Phänomen. Das gab es sicherlich auch vor 30, 40, 50 Jahren. Steht vollkommen außer Frage, wenn dann gefragt wurde, hast du die und die Folge gesehen? Aber das ist ja eigentlich was Spannendes, weil man sagt, okay, gut, jetzt komme ich nach Hause, ich bin total geschafft von der Arbeit und ich setze mich auf die Couch und ich gucke eine Folge einer Serie mit einem durchaus vorhandenen, performativen Gedanken. Ich muss jetzt diese Folge gucken, damit ich morgen auf der Arbeit mitreden kann. Das hat ja jetzt nicht so viel mit, ja, Self-Care oder mit dem, warum man vermutet, eigentlich Serien zu gucken, zu tun? Oder sehe ich da was falsch?
Also auf jeden Fall, eines ist klar, der Mensch ist ein soziales Wesen. Und früher war es eben so, dass man die Serien zusammen angeschaut hat. Und heute schaut man die vielleicht nicht mehr unbedingt zusammen an, aber man unterhält sich weiterhin. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr beruhigende Sache, dass man immer noch versucht, sich auszutauschen über Dinge, die einem am Herzen liegen. Und ich würde jetzt erst nicht so weitgehend interpretieren, dass man sagt, ich schaue das ja eigentlich nur, damit ich ein Gesprächsthema habe. Aber es ist eben etwas, wo es sich gut tatsächlich andient, über etwas zu sprechen. Und wir lieben es halt einfach, miteinander in Kommunikation zu treten. Deswegen gibt es heute auch die sogenannten sozialen Medien, weil man sich auf irgendwas will man eben sprechen. Jetzt sprechen die Leute mittlerweile über ihre Desserts, die sie essen, oder über den Eindruck, wenn sie über eine Brücke gehen, unterhalten sie sich. Und da kann man sagen, das ist doch total gähnend langweilig. Aber Fakt ist, Menschen wollen sich darüber austauschen, was sie irgendwie betrifft oder was sie erlebt haben. Und das ist, bedeutet einfach, der Mensch ist immer noch ein soziales Wesen. Und auch wenn diese sozialen Netzwerke vermutlich nicht besonders sozial sind, erfüllen sie trotzdem irgendwo eine soziale Aufgabe, nämlich sich irgendwo auszutauschen und sich zu echauffieren, auch vielleicht über bestimmte Sachen, über Serien oder was auch immer es ist.
Marius, schaufelt sich die postmoderne Populärkultur, in der Identitäten instabil, variabel sind, alles relativ ist, damit sich nicht ihr eigenes Grab? Also auf der einen Seite wird erkannt, okay, Serien hypen total. Wir schaffen eine Inflation an Serien. Das kann man ja, den Begriff kann man ja durchaus verwenden. So, und aber gleichzeitig sind wir als soziale Wesen immer noch in dieser Trenddynamik gefangen, wo es darum geht, ich orientiere mich an anderen und auch wenn mir das dann als freie Entscheidung verkauft wird, mir diese total populäre Serie anzugucken und ich mich auch, und ich auch zum Beispiel damit kokettieren kann, dass ich die eben nicht gesehen habe, das gibt's ja auch, sind wir ja trotzdem in diesem Teufelskreis in einer gewissen Art und Weise drin und diese ganzen neuen Serien laufen eigentlich alle ins Leere, weil sie überhaupt nie eine Chance hatten, wirklich den breiten Markt zu erreichen.
Na gut, also abseits des breiten Marktes gibt es schon einige Perlen, die dann auch irgendwann vielleicht Mainstream werden durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber was du jetzt gesagt hast mit diesem eigenen Grabschaufeln, also jetzt allein aus meiner persönlichen Seherfahrung haben mich sehr, sehr viele Serien der vergangenen Jahre einfach nur bitter enttäuscht. Das ging los bei Game of Thrones, was so ein Quatsch wurde mit der fünften Staffel voller Plotholes schlecht erzählt, dass man wirklich, ne, diese Spannung, die sich aufgebaut hat, das ist alles so zusammengefallen. Westworld war ähnlich, Star Trek Picard, wir haben uns davor auch ein bisschen darüber unterhalten, dass dieses Versprechen, was Serien haben, also großartig erzählt, lange Narrative, opulente Besetzung und Ausstattung, dass so viele Serien das zwar versuchen und am Anfang vielleicht auch tun, aber die allerwenigsten Serien wirklich auch einhalten können über die gesamte Dauer. Und gerade auf Reddit zum Beispiel sehr viele Diskussionen auch sich darum drehen, was für ein Quatsch das alles geworden ist und wie enttäuscht die Leute inzwischen sind von diesem dann doch austauschbaren Einheitsbrei, der einfach nicht mehr mit dieser Sorgfalt auch erzählt wird, wie auch wenn es doof klingt, Buffy. Also Buffy war wesentlich stringenter erzählt, da war wesentlich mehr Charakterentwicklung als in diesen ganzen moderneren Sachen, die eben eher auf dieses Opulente setzen und anscheinend keine gescheiten Drehbuchschreiber mehr dafür beschäftigen.
Genau, wobei ja nicht alles opulent ist. Also ich meine, das, was du angesprochen hast, das ist extrem opulent. Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine unglaublich teure Produktion und völlig, ja, over. Also ich meine, ich schaue das auch deswegen nicht an. Das spricht mich überhaupt nicht an. Mich interessieren tatsächlich gute Narrative. Sowas wie Tatortreiniger hat mich begeistert, ja. Und da würde ich jetzt wirklich sagen, also es ist halt einfach sagenhafte Drehbücher, wahnsinniges Schauspielleistung. Lust, also wirklich absurde, skurrile Szenarien, jedes Mal neu. Also es ist wie ein Sog, ja, bei mir gewesen. Wenn ich den Trailer geschaut habe, war ich wirklich einfach nur glücklich, muss ich sagen. Und da ist es auch, das ist ja das Geniale an so einer Art von Serie, da brauchst du auch nicht irgendwie jetzt eine durchgehende Logik, sondern da gibt es eben einen Charakter, der sehr, sehr stark entwickelt wird. Und du merkst auch, die Drehbuchautoren haben das extrem brillant hingekriegt. Aber es ist jetzt für im Gegensatz zu Games of Thrones zum Beispiel unglaublich günstig wahrscheinlich, so eine Serie, auch wenn die bestimmt heutzutage auch wahnsinnig teuer ist, so eine Produktion. Das ist keine Frage, aber es kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Es ist eher minimalistisch im Prinzip.
Genau, aber trotzdem würde ich jetzt mal, ja, nicht mal überspitzt. Ich meine das ernst, dass Schotte im Tatortreiniger mehr Charakter und mehr Charakterentwicklung hat als zum Beispiel Walter in Breaking Bad über die ganze Serie hinweg.
Ganz bestimmt.
Das ist viel detaillierter gezeichnet. Das sind Facetten mit positiven und negativen Eigenschaften. Du verstehst, warum er etwas tut. Also bei Walter in Breaking Bad, ich weiß bis heute nicht, warum er das überhaupt alles gemacht hat. Die Motive, der Antrieb, überhaupt in dieses kriminelle Ding einzusteigen und letztlich seine ganze Familie und seine Freunde zu opfern, das ist überhaupt nicht herleitbar aus dem, was man über diese Figur erfährt. Und das können deutsche Serien einfach besser, selbst die ARD-Vorabendserien.
Ja, ob das dann deutsche Serien sind, weiß ich auch nicht, weil ich wahrscheinlich viel zu wenige aus dem Ausland kenne. Aber ganz klar sind diese Serien, die darauf angewiesen sind, einfach, wenn sie wirklich viele Zuschauer haben wollen, nicht eine reine Kunstserie sind, dass sie einfach ein verdammt gutes Narrativ haben. So wie, ich weiß nicht, ob du Der Pass gesehen hattest mit Ovčarek, absolut brillant meines Erachtens. Und letztendlich keine sagenhaften Locations oder so. Es ist halt einfach alles in der Alpenregion. Es spielt hauptsächlich in Bayern, ein bisschen was in Österreich. Eben ist immer genau an der Grenze. Aber du hast einfach sagenhafte Theaterschauspieler und Fernsehschauspieler und auch Filmschauspieler, aber alles super durchentwickelt und du hast einfach Lust, weiter zu schauen, weil du wissen willst, wie die jetzt in einer bestimmten Situation reagieren. Und da macht es wirklich, also für mich wenigstens Spaß. Ich habe eben überhaupt keinen Bezug zu diesen völlig übertriebenen Dingen, wo alles Ornament ist. Für mich ist das völlig, völlig unnötig. Aber das ist nicht so, tatsächlich für die meisten Leute. Das muss man auch ganz offen sagen. Also die wirklich erfolgreichen Dinge sind eben genau dieses Games of Thrones. Ich selber habe das, ich muss es ganz offen und ehrlich gestehen, ich kannte das überhaupt nicht, bis ich dann in Dubrovnik auf dem Kongress war und dort alle Leute total durchgedreht sind. Und ich habe mich nur gewundert, was sind das überall für Masken und so weiter. Und dann habe ich mich informiert und dann habe ich das erst rausgefunden. Und dann habe ich erst gemerkt, dass ihr auch darüber öfters geredet habt, aber ich überhaupt nicht mitreden konnte offensichtlich.
Aber ich habe die These jetzt besonders auf Game of Thrones bezogen, dass viele kulturelle Produkte darunter zusammenbrechen, dass sie irgendwann zu cool werden, dass sie zu populär werden. Weil in dem Moment, wo etwas in den Mainstream reinschwappt und wirklich den breiten Mainstream erreicht, muss man viel, viel mehr Leute zufriedenstellen. Und das wissen auch die Leute, die die Serie machen. Das ist immer ein bisschen doof, wenn das passiert, während die Serie noch in der Mache drin ist. Und das wird halt meistens schlecht, würde ich halt einfach sagen. Wenn man plötzlich aus einer geringen Nische statt 100 Leuten, Zahlen sind natürlich nicht maßstabsgetreu, 1 Million Leute zufriedenstellen musst, dann wird es nichts. Und ich meine, Game of Thrones, wer kannte die Bücher, bevor sie gekommen sind? So, es gibt ganz, ganz wenig Medien, Geschichten, Videospiele, was weiß ich, wo sich wirklich alle drauf einigen können, okay, das ist es. Das ist richtig gut. Und natürlich gibt es viele Leute, die sagen, also gibt es Sachen, die viele Leute ansprechen. Aber das ist selten extrem gut. Und das meine ich eben auch wieder mit diesem eigenen Grabschaufeln, dass sich das Game of Thrones einfach unter dem eigenen Gewicht zusammengebrochen ist, unter dem eigenen Hype zusammengebrochen ist, der ja, und das gehört auch dazu, von den Fans mitkreiert wurde. Also, das wollen viele Fans nicht hören und ich will denen jetzt auch keine kausale Verantwortung zuschieben. Ich meine, sie können jetzt dafür, dass die Drehbücher irgendwann einfach schlecht geschrieben wurden. Aber das ist trotzdem ein Faktor, der dazu führt, dass Erwartungen auf Showrunner, Schauspielerinnen, Produktionsleitende einfach so groß werden, dass es dann am Ende einfach schlecht wird.
Ich weiß nicht, ob das Druck war oder einfach halt in dem Fall Unvermögen der Verantwortlichen, weil das war, würde ich mal behaupten, die weltweit populärste Serie zu der Zeit, wo die 5. Staffel lief. Und dass dann dieses Erfolgsrezept, diese Art zu erzählen, die Art, wie Charaktere gehandelt haben, dann auf einmal mittendrin auf dem Peak dieses Erfolgs in 0815 Quatsch umgeschlagen ist. Da gab es keine Notwendigkeit. Also der Hype, dem würde ich jetzt keine Verantwortung geben. Die hätten einfach nur das, was sie gemacht haben, weitermachen müssen. Und dann wäre das die erfolgreichste Serie aller Zeiten auch geblieben. Aber so, also ohne jetzt zu spezifisch zu werden, es geht ja heute nicht nur um Game of Thrones, aber das, was ich am Anfang gemeint habe, viele Serien kranken vielleicht einfach an diesem Anspruch des Opulenten, der dann einfach mangels Ressourcen nicht eingelöst wird in der Handlung, in den weiteren Folgen. Zumindest ist ein Eindruck, den ich jetzt oft gewonnen habe. Und da kann man schon psychologisch fragen, woran liegt das? Liegt es daran, dass wenn die Leute halt einmal angefangen haben zu gucken, dann gucken sie auch zu Ende. Die wollen einfach wissen, wie es ausgeht, auch wenn die Serie oder die Staffel dann schlecht wird. Das heißt, der Druck, eine konsistent gute Staffel zu machen, ist vielleicht gar nicht so hoch. Weil wenn die Leute mal die erste Hälfte geschaut haben, schauen sie den Rest ja eh. Das heißt, ich muss die Leute am Anfang packen über Ausstattung, über abstruse Plots. Und wenn ich sie dann einmal habe, dann kann ich es halt auch so ein bisschen mau durchlaufen lassen und die Leute schauen es halt trotzdem. Einfach investiertes Kapital. Ich habe jetzt 4 Folgen gesehen. Jetzt will ich auch wissen, was im Staffelfinale passiert.
Ist das auch der Grund, warum es so viele schlechte Serienenden gibt? Also wirklich gute Serienenden kann ich an einer Hand abzählen, vielleicht an 2. Und es sind meistens die Serien, die komplett durchgeplant sind, wo man sich am Anfang hingesetzt hat und hat gesagt, pass auf, wir machen 5 Staffeln, keine einzige Folge mehr, keine Folge weniger. Das ist der Plan. let's go. Wenn wir zwischendrin abgesetzt werden, okay, aber selbst wenn es super gut läuft in der letzten Staffel, wir hören auf. Wir machen vielleicht noch danach eine neue Serie, aber diese Serie endet dann. Also Avatar, der Herr der Elemente, hat 3 Staffeln und es ist die perfekte Geschichte. Es ist, du hast eine Charakterentwicklung, wie du sie in, wie du sie selten siehst, und jeder der Hauptcharaktere entwickelt sich nachvollziehbar und entwickelt sich parallel, aber eben auch verbunden miteinander. Also es ist meiner Meinung nach wirklich die perfekte Serie. Unabhängig davon, dass das jetzt gezeichnet ist und nicht mit echten Schauspielern ist. Also liegt es einfach daran, dass einfach nicht, dass A, die Leute sagen, naja gut, jetzt habe ich die schon, jetzt kann ich auch am Ende einfach ein bisschen nachlassen, beziehungsweise, oder dass die Leute sich einfach nicht genug Gedanken machen, während sie das planen?
Also was du jetzt gesagt hast, mir fällt jetzt das klassische BBC-Serienformat ein. Gerade die älteren Serien von BBC, die waren eigentlich immer in einem festen Format. Es gab 2 Staffeln und dann war Schluss. Und eine Staffel hatte meistens 8 Folgen, nicht mehr, nicht weniger. Und es war auch immer so, dass diese erste Staffel eher der Exposition der Charaktere dient, die ganzen Beziehungsgeflechte aufzubauen. Und in der zweiten Staffel kam dann so richtig die Handlung und die Dynamik rein. Und durch diesen formalen Zwang sind eben auch viele BBC-Serien, würde ich jetzt mal behaupten, so verdammt gut, weil das andererseits auch ein bisschen den Druck heraus nimmt, neben dem Inhalt auch das Format Serie noch neu erfinden zu müssen. Und das ist schon bei den älteren Sachen, Fawlty Towers kennen wahrscheinlich einige unserer Hörerinnen und Hörer ja noch mit John Cleese. Also und dann auch die neueren Sachen, das Format war fix und durch dieses feste Format war dann wiederum viel mehr Raum für Kreativität, was den Inhalt anging. Weil ich würde das eben auch als sehr befreiend deuten, wenn diese Formalia so festgelegt sind. Während die heutigen Serien, das Ziel natürlich ist, so viele Staffeln wie möglich, die Kuh auch zu melken, solange das irgendwie geht. Das heißt, man weiß auch gar nicht, wann es vorbei ist. Bei einer alten BBC-Serie wussten die nach 2 Staffeln eine Schicht im Schacht und darauf kann ich meine ganzen Charaktere hin entwickeln. Es gibt einfach keine 3. Staffel. Und in dem Moment, wo das aufgeweicht wird, kann das halt so ein ewig sich ziehender Kaugummi werden, weil es kann ja sein, oh, es lief noch gut, dann halt noch eine Staffel. Und was dann passiert, sehen wir zum Beispiel bei The Walking Dead. Irgendwann ist es einfach nur noch bar.
Ja, also ich glaube, es ist, man kann es natürlich nicht so pauschal sagen. Das müsste man in jedem einzelnen Fall, müsste man das tatsächlich analysieren. Aber was bestimmt immer ein großes Problem ist, und das ist ja auch bei Series von einzelnen Filmen, also wo man einfach sagt, okay, es gibt eben nicht nur Dirty Harry, sondern Dirty Harry 2, 3, 4 und es gibt eben in allen möglichen Dingen, es gibt wenige Ausnahmen, wo das wirklich richtig hochwertig umgesetzt worden ist, ganz bestimmt der Pate 1, 2, 3, wo eben selbst der dritte einfach immer noch ein Meisterwerk ist, aber es ist tatsächlich so, da war eben auch wirklich ein Riesenanspruch. Und wenn es so ist, wie es der Marius gesagt hat, dass du einfach im Prinzip zum Schluss nur noch an Cash denkst und einfach nur noch das verlängern willst, dann ist das eigentlich ja wie so ein Mensch, der nur noch beatmet wird und eigentlich noch am Leben erhalten wird durch Maßnahmen, die irgendwie ja problematisch sind unter Umständen, vor allem für eine Serie. Bei einem Menschen ist es ja noch ein sehr, sehr hehrer Anspruch, aber bei einer Serie ist es eigentlich auch wunderbar, wenn es einfach zu Ende ist. Also und dass man auch weiß, okay, es geht jetzt weiter, dass man vielleicht auch trauern kann. Also um diese Serie, dass die jetzt zu Ende ist. Und dann gibt es Zuschriften, die immer sagen, Mensch, mach doch weiter. Und die wirklich klugen Drehbuchautoren sagen, nö, wir machen was Neues. Das war genau so, wie es der Marius gesagt hat. Das hatte einen formalen Rahmen, das hatte einen ganz, ganz klaren, klassischen Aufbau. Zum Schluss ist die Geschichte eben so und so geendet. Wahrscheinlich in einer tragischen Weise, wo man vielleicht Sehnsüchte hätte, dass es sich doch noch schließt. Aber nein, das wird einem verwehrt und das ist auch gut so.
Auch spannend, wenn man mal so diesen Blick auf die Filme wirf, wie du es gerade gesagt hast, was passiert, wenn man Filme so dreht, wie man eine Serie dreht, nämlich hintereinander weg. Da gibt es ja einige Beispiele, zum Beispiel Herr der Ringe 2 und 3 sind ja, glaube ich, wirklich an einem Stück gefilmt worden und dann halt versetzt ins Kino gekommen. Oder Zurück in die Zukunft Teil 2 und 3 sind, glaube ich, auch zusammen gefilmt worden und dann halt einfach so geschnitten worden.
Matrix,
und
das macht, glaube ich, auch, ja, das war irgendwann.
Und Matrix ist wahrscheinlich jetzt ein schlechtes Beispiel, aber grundsätzlich macht es natürlich auch viel. Man sieht es dann zum Beispiel auch, was passiert, wenn da sehr viele Köche dran sind, die eventuell den Brei verderben an den neuen Star Wars Film, auch wenn ich die Kritik nicht so teile, wie es andere Leute tun. Aber eben, das ist, dass man eben auch viel mitnehmen kann davon in andere Medien und auch voneinander lernen kann. Ich meine, das machen Serien ja genauso, wenn sie einfach wirklich Filmregisseure daran setzen oder einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach mal Geld für Set-Design, für Special Effects in die Hand und ich zeige euch mal, was man daraus machen kann. Jetzt hast du es aber ein anderes Gefühl angesprochen, Klaus, und zwar die Trauer.
Ja.
So, und die Trauer entsteht ja auch durch eine gewisse Beziehung,
ja,
die man aufbaut. Und ich beschäftige mich ja in meiner Dissertation viel mit Technologiebeziehung, Technologie-Mensch-Beziehung. Und ich bin wirklich jüngst vor 2 Tagen über das perfekte Beispiel dazu gestoßen. Einer der Godfathers of Technophilosophy, Don Idle, beschreibt in seinen Büchern viele verschiedene Beziehungen, die der Mensch zu Technologie einnehmen kann. Und eine der Beziehungen ist die sogenannte Alterity Relationship. Damit bezeichnet er die Beziehung, die der Mensch zu einer Technologie einnimmt, und diese Technologie wird zu einem quasi anderen, nee, zu einem Pseudo-anderen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Geldautomat. So, ich interagiere mit dem Geldautomat und ich nehme den Geldautomaten als Stück Technologie wahr, der aber gleichzeitig auch in einer gewissen Art und Weise ein Agent ist. Und es ist aber auch im Fernsehen so, und es ist jetzt total spannend, weil wenn ich eine Serie gucke, dann zeigt mir der Fernseher eine andere Welt. Er zeigt mir Bilder von Orten, wo ich nicht bin. Aber gleichzeitig zieht sich der Fernseher als Technologie zurück und wir sind in der guten Serie oder eigentlich in fast allen Serien sind wir plötzlich in dieser Situation drin. Die Technologie spielt keine Rolle mehr und auch die Welt um uns herum spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Also das ist das, was man als Immersion bezeichnet, was ganz, ganz wenig Medien wirklich extrem gut schaffen. Und plötzlich relaten wir bauen eine Beziehung zu den Charakteren auf, die wir in der Serie sehen, obwohl sie räumlich nicht da sind, zeitlich nicht da sind und der Informationsfluss nur einseitig stattfindet. Und das bezeichnet eben diese spannende, besondere Beziehung zu dieser durch Technologie, durch das, was die Technologie abbildet tatsächlich und auch diese vermittelnde, ja, fast schon soziale Wirkung dieses Mediums.
Ja, wobei ich würde tatsächlich nicht davon sprechen, dass das kaum ein Medium schafft. Eigentlich schafft es jedes Medium. Jedes Medium, wenn es erfolgreich am Markt ist, da kannst du egal was nehmen. Du kannst Illustrierte nehmen, du kannst Zeitungen nehmen, du kannst Bildbände und Bücher nehmen, alles. Tonbandaufnahmen, Podcasts und so weiter. Weil tatsächlich letztendlich ist es so, Immersion wird ja geschaffen, indem du dich tatsächlich reinversetzt in eine Situation und das können wir eben sehr, sehr einfach, wenn es eben gut gemacht ist. Also wenn die Geschichte gut erzählt ist und es zum Beispiel schwarz auf weiß gedruckt ist in einem alten Buch, was du gerade findest und auf dem Dachboden findest und jetzt eben durchliest, wenn die Geschichte gut gemacht ist, wirst du da reingezogen. Und Du schaffst deine eigenen Bilder, beispielsweise bei einem Buch. Und bei einer Zeitschrift ist es eben so, dass die Leute es, das ist ja nicht so, dass die über die Adelshäuser und so weiter jetzt lesen und dann irgendwie sagen, okay, also das ist ja interessant, die Königin so und so, die hat jetzt so und so viel Vermögen und die hat die und die Brillanten, sondern sie leben eben mit diesen Charakteren und sie wollen auch in diesen, mit diesen Charakteren leben. Und warum funktioniert das so gut? Weil wir eben evolutionär sind wir mit Medien natürlich nicht vertraut. Aber wenn wir sowas lesen, wenn wir sowas hören, werden wir immer sowas wie Empathie empfinden. Wir werden immer mitschwingen. Wir werden uns immer vorstellen, ein Teil davon zu sein, weil wir eben soziale Wesen sind. Und das ist zwar keine, ja, es ist keine gegenseitige soziale Beziehung. Es ist eben eine einseitige. Und damit kann man auch einfach schlichtweg sagen, das ist doch gar nicht sozial. Ja, wir hatten ja dieses Beispiel mal mit ASMR. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Du kennst dich ja damit immer super aus, aber
Kapitel 8, Vers 1 müsste es sein.
Okay, Kapitel 8, wo ich auch davon gesprochen habe, ja, das mag schon sein, dass sozusagen das nur eine Illusion ist, dass da jemand
Kapitel 9,
Kapitel 9, okay, Kapitel 9, dass jemand mit mir tatsächlich da in einen Dialog tritt. Und das ist ja gar kein Dialog, das ist ja nur ein Monolog. Und viele sagen dann, das ist doch gar nicht echt. Aber Fakt ist, es gibt mir genau dieses Gefühl der Geborgenheit trotzdem rüber. Weil es eben evolutionär war das eben so, wenn jemand näher kommt, dann ist das eben irgendwie intimer. Das ist bei ASMR so. Und wenn da eben so eine Serie läuft beispielsweise, dann kann ich gar nicht anders, als irgendwie zu denken, zu simulieren, was passieren würde, wie ich mich fühlen würde in der Situation, dass ich beispielsweise Personen, die mir sympathisch sind, dass die mir ans Herz wachsen und so weiter. Und natürlich, man kann das auch als krank bezeichnen, aber das ist völlig falsch. Also
das ist nicht krank, das genau. Und du brauchst eigentlich nicht mal Medien dafür.
Nein, brauchst du nicht, genau, richtig.
Also das sind ja die sogenannten parasozialen Beziehungen, also eben sehr asymmetrische, einseitige Beziehungen, die bei Fernsehserien, Filmen natürlich auftreten können. Aber das ist jetzt eben bei Scott kein neues Phänomen.
Richtig.
Und du brauchst auch keine Medien. Wenn du jetzt zum Beispiel K-Pop-Fan bist und zu jedem Konzert deiner Lieblings-K-Pop-Band gehst, dann baust du zu diesen Leuten eine parasoziale Beziehung auf. Die wissen nichts von dir.
Ja.
Du hast das Gefühl, sehr viel über die zu wissen. Aber das sind ja auch nur Kunstfiguren. Also du weißt über die echten Menschen dahinter gar nichts. Und genau, da ist nicht mal ein Medium dazwischen. Und das ist auch kein neues Phänomen. Also was du jetzt beschrieben hast, Klaus, das gab es auch schon im Mittelalter mit dem Minnesang, dass eben jemand eine höher gestellte Frau verehrt, sie besingt und die Unerfüllbarkeit dieser Beziehung
vollkommen war quasi richtig.
Wesentliches Merkmal.
Ja.
Das mindestens. Also der wusste genau, der wird die Frau nie kriegen. Und gerade deshalb wurde das ja so idealisiert, eben diese Unerreichbarkeit. Also das ist weder neu, noch brauche ich Medien dazu. Und insofern, wie du sagst, es ist nichts Krankhaftes. Das ist eigentlich sogar Teil unserer Kulturgeschichte schon sehr lange, diese parasozialen Beziehungen mit dieser sehr starken Asymmetrie, die da drin steckt.
Genau, nur das Spannende ist ja dann, dass die Technologie dabei, die ja bei der Fernsehserie in einer sehr, sehr präsenten Art und Weise da ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass technologische Möglichkeiten einerseits die Erzählform verändern, andererseits ist es halt einfach Hightech, was da passiert. Ich meine, auch ein Buch ist Technologie, das nehmen die Leute, es wird ja nicht als das wahrgenommen, weil die meisten Leute eher an Hightech denken. Und es spielt aber überhaupt keine Rolle mehr. Der Fernseher zieht sich zurück, also das ist der Begriff, der verwendet wird. Er öffnet sozusagen diese Welt und du tauchst in diese Welt ein. Die Technologie, auf der du das wahrnimmst, wird zu dieser Welt tatsächlich. Und der Fernseher wird zum Fenster, mit dem du in das Wohnzimmer der Sitcom guckst. Tatsächlich. Und das und die Pixel da drauf. Natürlich wissen wir, dass dahinter echte Menschen sehen, die dann irgendwann mal gefilmt wurden. Aber das Bild der Menschen, das sind ja nicht die echten Menschen, das sind ja die Menschen in dieser Situation. Aber sie werden eben zu vollständigen Charakteren, was ja auch total spannend ist, weil sie ja überhaupt gar nicht vollständig sein können, weil sie überhaupt gar nicht die Erfahrung haben, die ein Mensch in seiner Entwicklungsgeschichte macht. Aber trotzdem füllen wir sozusagen diese Bits, die wir bekommen, füllen wir dann auf und erschaffen aus diesen, ja, mehr oder minder zusammenhängenden Charaktereigenschaften einen vollständigen sozialen Agenten, zu dem wir dann auch eine Beziehung aufbauen, tatsächlich.
Aber das klingt ja so, als wäre das was Ungewöhnliches oder Schlechtes. Also,
nee, ich überhaupt das mal nicht, so meine ich es nicht.
Ja, dass du das nicht meinst, ist klar, aber das ist, schwingt ein bisschen mit in diesen Sachen, die du da beschrieben hast. Und ich würde jetzt mal behaupten, über Captain Jean-Luc Picard von der Sternenflotte weißt du wesentlich mehr, wie er sich in bestimmten Situationen verhält, wie er aufgewachsen ist und so weiter, als über die meisten deiner Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen du studiert hast. Also wir wissen über diese Charaktere einfach sehr viel, weil wir viele, viele Stunden an Verhaltensstichproben aus ganz unterschiedlichen Kontexten mitkriegen, wenn wir so eine Serie sehen. Und im echten Leben haben wir meistens eine viel, viel schlechtere Datenbasis über die Leute, mit denen wir so interagieren.
Aber das ist doch das Paradoxe. Das ist doch auch was Wunderbares und gleichzeitig auch das Faszinierende daran. Also ich beschreibe das aus dem Gefühl der authentischen Faszination heraus, weil, wie gesagt, der Seriencharakter ist fiktional. Er ist von anderen Menschen hundertprozentig erdacht. Seine Erfahrungen existieren nicht in der Art und Weise, wie die Erfahrungen von realen Menschen existieren. Und trotzdem sind beide in einer gewissen Art und Weise gleich repräsentiert von uns. So, also sowohl der Kommilitone, der neben dem Fernseher sitzt, als auch die Person im Fernseher, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass sie ein ähnliches mentales Modell abbilden in unseren Köpfen, obwohl der eine wirklich im Alltagsgebrauch des Wortes real ist und der andere eben nicht.
Ja, aber der Mensch in der Realität, in unserem realen Leben, ist eben auch nur eine Konstruktion. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also ich meine, da hört sich jetzt ein bisschen hart an. Natürlich ist es physisch und sozial ist vorhanden, aber trotzdem, was du reinlegst in diesen Charakter, warum die Person das macht, sind Modellannahmen. Und sind auch oftmals falsche Modellannahmen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Sie entsprechen ganz oft, das merkt man ja in Gesprächen, dass die andere Person sich dann missverstanden fühlt und sagt, Entschuldigung, ich habe das überhaupt nicht so gemeint und ich bin auch gar nicht so und ich habe überhaupt nicht diese Einstellung. Und irgendwann gibt es dann diese Brüche. Also letztendlich sind das immer Konstruktionen und wir üben uns sozusagen bei Charakteren, die in Medien uns dargestellt werden oder auch beispielsweise direkt in, was Marius gesagt hat, einem Minnesänger, den wir jetzt heute selten natürlich hören, aber werden wir auch bestimmte Modelle in ihn reintransportieren und in sie, die wahrscheinlich nicht der Realität entsprechen, ja, und vielleicht will das die Person auch gar nicht ausdrücken, aber wir machen es eben und das ist für uns sehr, sehr wichtig und wir können sozusagen vorhersagen, was die Person macht und sind dann zum Beispiel auch bitter enttäuscht, wenn die Person was anderes macht oder fiebern mit, dass sie nicht irgendwie einen Fehler macht oder irgendwas anderes, genauso wie in Serien.
Deshalb Callback an unsere Folgen zum Thema Was ist Realität? Zum Thema Lebensgeschichten und zum Thema die absolute Kränkung und der Frage, ob wir eigentlich in einer Computersimulation leben. Das spielt auch auf jeden Fall eine Rolle. Und jetzt würde ich aber zum Ende der Folge einfach mal eine provokante Frage stellen. Basierend auf diesen Ausführungen von uns jetzt, ist dann die Fernsehserie, die wir gucken, einfach nur eine Serie in der Serie? Und die Serie ist das, was wir Realität nennen?
Boah. Also, jetzt weiß ich nicht, was du damit meinst. Aber in jedem Fall ist eines klar, wir konstruieren immer Realitäten. Und wenn es darauf abzielt, würde ich sagen, ja, ich gebe dir recht, aber ich verstehe nicht ganz, was du meinst.
Das sollte jetzt auch nicht so ein WG-Party-Kiffer-Gedanke sein. Was ich einfach damit meine, ist, dass die strukturelle Ähnlichkeit doch sehr offensichtlich ist. So, wir haben in der Frage nach den Lebensgeschichten darüber gesprochen, wie wir unsere Autobiografie selbst konstruieren, wie wir unsere Autobiografie, unsere Lebensgeschichte, unsere narrative Identität erzählen, wie diese narrative Identität immer auch so ein sozialer Proxy ist, weil sie auch unabhängig von unserer physischen Präsenz in den Köpfen anderer existiert und damit operiert wird. Wir haben jetzt darüber ausgeführt, dass wir gar nicht das komplette Wesen eines Menschen erfassen können, sondern uns einfach ein mentales Modell basiert auf einem Flickenteppich aufbauen. Und gleichzeitig, ich meine, wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, wie immer Mittwochabend, tief in der Nacht, dann hat es ja auch immer einen rekurrierenden Charakter. Und es hat vor allem auch den Charakter einer Episode sozusagen. Es ist an einem festen Zeitpunkt, das sind die gleichen Charaktere, sie verhalten sich in einer gewissen Art und Weise. Es kommt am Ende eine Geschichte bei rum. Also, das hat doch einfach strukturelle Ähnlichkeiten. Das wollte ich damit sagen.
Also, ich will das mal mit einer kurzen Wahnbegebenheit vielleicht verdeutlichen, was du damit meinst. Ich habe mir vor ein paar Wochen auf eBay etwas bestellt. Das ist ein Fensteraufkleber. Und auf diesem Fensteraufkleber steht Directed by David Lynch. Und den habe ich mir im Büro an die Scheibe geklebt. Das heißt, immer wenn ich jetzt im Büro in die Welt gucke, wird das sozusagen eingeblendet, Directed by David Lynch. Und seitdem fühlt sich das Leben irgendwie wieder ein bisschen richtiger an. Zumindest habe ich jetzt das Gefühl zu verstehen, warum das Leben so ist, wie es ist. Und vielleicht hast du das ja damit gemeint.
So in etwa würde ich es nicht zusammenfassen, weil ich keinen einzigen David Lynch-Film gesehen habe. Aber ich glaube, es trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf. Auch wenn, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich würde ich es mir einfach wünschen, dass das Leben, oder ich, das Leben erscheint mir eher von Stanley Kubrick, verfilmt. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen.
Bei Stanley Kubrick hat man schon meistens den Eindruck zu verstehen, worum es geht. Bei David Lynch ist das anders.
Na gut. Mit diesem Gedanken entlasse ich alle Hörerinnen in ihre Lieblingsserie und sage Tschüss.
Servus, ciao.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.